Wir kennen unseren heutigen Talkgast bereits von verschiedenen Infovideos zum Theologischen Seminar St. Cajona. Und das ist ja domiziliert oberhalb von Basel, bei Bettingen, Cajonaberg. Er kommt von dort und ist eigentlich einer von unseren interkulturellen Mitarbeitern, wenn man natürlich denkt, Basel, Zürich, durchaus fast Ausland. Also die anderen meine ich. Er wohnt auf dem Cajona Campus, ist mit der Monika verheiratet. Sie haben 3 erwachsene Kinder. Er war Pastor in Muttenz über manches Jahr, dann Leiter vom Verband Cajona Schweiz, also allen Gemeinden, die zum Cajona Verband Schweiz gehören. Später dann Direktor vom gesamten Projekt, könnte man sagen, oder Verband Cajona International. Und er ist heute Vernetzer und Lobbyist für das Theologische Seminar. Bitte begrüßen mit einem warmen Applaus den René Winkler. René, herzlich willkommen. Wir machen es wie immer. Also, dich kennen wir eigentlich schon sehr gut. Wir machen es trotzdem wie immer. Ich habe die ersten 7 Fragen, die bei jedem Sonntagstag die gleichen sind, um dich ein bisschen spüren und kennenlernen. Und nachher schiessen wir uns auf das Thema ein, zum Thema Problem oder Konflikt oder Krise und so weiter. Das wird sehr interessant. Also meine erste Frage wie immer, wo bist du aufgewachsen?
An verschiedenen Orten, weil mein Vater war Prediger und dann wurde er versetzt worden. Also im Eggiwil, im Emmental, das waren so meine ersten Jahre, dann vor allem in Belp, also in der Nähe von Bern. Und noch kurz in Kerzers, dann im Berner Seeland, das ist so.
Also du bist wirklich international.
Ja, Freiburg, Bern und Freiburg, ja, das ist schon.
Ja, ja gut, für uns, gell, was hinten an Zürich kommt, also so ist Ausland.
Das ist umgekehrt auch so, ja.
Ja, hättest du jetzt nicht müssen sagen. Also gut, wer sind deine Eltern gewesen?
Also die Mutter ist noch, die ist in einem Altersheim in Bern, macht das super. Hat sich da gut drauf eingestellt, hat gewechselt, noch was sie können hat und jetzt irgendwie noch sehr mobil ist und so. Mein Vater ist aus dem Jura gekommen, ist auch Pastor gewesen, eben Prediger, hat auf der Cajona die Ausbildung gemacht, mit viel Mühe und Krampf und ist dann im evangelischen Gemeinschaftswerk Prediger gewesen, eben so an verschiedenen Orten und wir halt immer mit. Und meine Mutter kommt aus dem Emmental, aus dem Teufel Emmental und ja, so ein bisschen, das ist auch nach von hier aus gesehen, aber das sind doch auch unterschiedliche Kulturen, wo da sie zusammenkommen, ja.
Wie ist deine Kindheit verlaufen? Schulbesuch?
Also relativ ordentlich. Also ich war eigentlich ein Braver in der Regel. Es hat mal so eine Phase gegeben, wo die Lehrer oder vor allem die Lehrerin mit mir ein Problem hatte. Das gröbers längere Zeit. So 5., 6. Klasse habe ich manchmal gar nicht gemacht, was man von mir wollen wollte. Also die hat sicher manchmal nicht gut geschlafen. Einfach, weil mir nicht das Zeug gehalten hat.
Also die Lehrer haben nicht gut geschlafen?
Ja, genau.
Also nicht hast du dann beschissen, oder was hast
nein,
du?
Nein, einfach, dann ist es so, das ist also jetzt ganz lang her, gell? Wir haben aber so Quartett gespielt und so, und nachher manchmal schon während der Stunde, und dann hat sie das Zeug alles verbieten, wir dürfen es nicht mit Schuhen nehmen, so haben wir es natürlich überhaupt nicht dran gehalten. Also die ist hier wahnsinnig geworden.
Ja. Es ist wie heute, es ist einfach nicht mehr Karte, sondern hast ein iPad, aber gamen tut man gleich. Also gut, was hast du für eine Ausbildung gemacht nach der Schule, also wo die offizielle Schule fertig war?
Also nach der Schule bin ich Verkehrs- und Verwaltungsschutz Biel, das war eine 2-jährige Ausbildung, Diplom-Mittelschule eigentlich gewesen, wo die Leute nachher auf Post, Bahn, Zoll, Suisse, Radio und so, irgendwie so eine Grundausbildung. Und dann bin ich zur Post und dort die Lehre als Betriebssekretär gemacht. In Zürich.
Gut, ich, ehrlicherweise, ich bin auch Ausländer da, gell? Also, wir sind 2 Migranten jetzt. Gut, das ist ja, du bist noch ja relativ jung gewesen. Was hast du denn nachher? Weiterbildung oder so? Oder
ja, bei der Post noch. Bei der Post habe ich eine Bahnpostprüfung gemacht. Da denke ich, ich gehe noch ein bisschen Bahnpost fahren. Aber zu dem ist dann nicht mehr gekommen. Ich war 22 gewesen, als ich dann auf Cajona bin.
Ja. Und dann theologische Ausbildung oder Studium gemacht. Deinen beruflichen Weg habe ich vorher ganz kurz skizziert. Hat es noch andere Stationen gegeben oder so, wo du unterwegs warst?
Also so ja, zuerst waren wir 9 Jahre Steckbohrer am Untersee. Das war so die erste Stelle als Pastoren. Schön gewesen, hat mir das nicht zugetraut. Die haben uns dort hergeschickt. Früher hat man ja nicht entscheiden, wo man her soll, sondern die hat einfach gesagt, wo man her muss, oder?
Man ist positioniert worden.
Das ist vielleicht ein bisschen typisch für mein Leben. Ich habe Haufen Zeug gemacht, die ich mir nicht zugetraut habe. Und wo andere gefunden haben, mach das. So. Ja, das war eine sehr lehrreiche Zeit. Es hat auch ein paar Krisen gegeben, aber gut gewesen.
Was passiert, wenn dir jemand, ich sage es jetzt ein bisschen anständig, auf den Schlips tritt? Oder man kann es auch anders sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Was heute, passiert denn bei dir?
Ja, heute bin ich sehr still. Und probiere das irgendwie mit mir auszumachen, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Und probiere zu verstehen, was jetzt gerade abläuft bei mir, was jetzt möglicherweise angemessen wäre. Also es läuft eher innerlich ab und aussen probiere ich nicht zu viel, dass man mir nicht zu viel anmerkt. Manchmal wäre es gut, ich wäre da spontaner und ein bisschen explosiver vielleicht, aber früher bin ich das eben gewesen und habe dann ziemlich scharf, manchmal schon einfach unangemessen reagieren. Ich kann mich so besinnen auf der Krishona. Eben, zwar so, wir reden manchmal vom Heiligen Berg, gell? Aber dort hat es Leute.
Und, komisch.
Bin ich Dirigent vom Chor und so, wenn dann irgendwelche Kollegen blöd da haben und so, habe ich manchmal sehr unangemessen können reagieren. Vor allem dann, wenn ich so, wenn so Jobs oder eine Verantwortung oder mich verbunden war, das ist nicht so gut gewesen. Und heute lege ich keinen Schlips an, dann passiert es so weniger.
Okay.
So wie du,
gell? Ja, genau. Also, gell, magst du dich erinnern, ich habe bei dir im Chor gesungen, unter deiner Dirigentenleitung.
Aber du bist mir nicht in Erinnerung geblieben von dort her.
Also,
entweder hast du nicht falsch gesungen oder hast du anständig da, gell?
Ja, genau. Okay. Ja, ich habe immer Bass gesungen und die sind immer zuhinterst gesessen, ganz ruhig und haben sich ein bisschen versteckt. Genau. Jetzt, was ist heute genau deine berufliche Tätigkeit? Wir spielen dir etwa Videos ein, die du uns schickst, zumal für das TSC Betten und so. Und ich bin auch ein bisschen verknüpft mit dem TSC durch den Unterricht. Kannst du ein paar Sätze sagen, was machst du genau als Vernetzer oder Lobbyist vom TSC?
Also die Bezeichnung ist eigentlich Leiter Weiterbildung. Ich leite aber nichts. Wir haben irgendeinen Begriff gebraucht, also irgendeinen Namen. Ja.
Gut,
Funktion
aber.
Für das. Und meine Aufgabe ist eigentlich, so einen Bereich Weiterbildung helfen zu entwickeln, zu koordinieren. Dort sind wir ja zusammen, da manchmal unterwegs. Dann so eine Alumni-Arbeit aufzubauen oder zu schauen, wie könnten wir in Kontakt bleiben mit denen, die bei uns absolviert haben. Und also es hat viel mit Beziehung, mit Kontakt, natürlich auch mit Weiterbildung zu tun. Also ein bisschen zu schauen, was könnten wir dort machen, um in Kontakt und Beziehung zu bleiben mit unseren Ehemaligen. Dann Vernetzung im Sinn von, ich bin viel unterwegs jetzt, zum Predigen, für Schulungen, für Referate, Gemeinden, Verbände. Halt so, wenn ich gefragt werde. Und für ein paar so Events hänge ich mich noch rein, unsere TSC-Netzwerkkonferenz. Dort ist ziemlich viel Arbeit. Oder jetzt der Seniorentag, der kommt, da bin ich so ein bisschen der, der Pferde zieht. Ja. Also eigentlich konzentriere ich mich heute auf Inhalt und auf Beziehungen.
Okay. Jetzt eine letzte Frage so zu der Person. Du bist ein Christ. Könntest du in ein paar Sätzen deine Gottesbeziehung beschreiben?
Das ist noch ein bisschen schwierig. Müssen wir ihn ja auch fragen, gell? Ich mache, es fällt mir leichter, etwas für Gott zu machen, als einfach zu sein. Also ich bin schon ein Macher, einer, der gerne... ich würde sagen, die Wertschätzung und die Liebe zu Jesus auch durch das ausdrückt, was ich mache, aber das hat auch seine Schlagseite. Also, wenn ich dann nichts machen kann oder irgendwie Möglichkeiten da sind, oder jetzt auch während der Corona-Krise am Anfang, das war ganz schwierig, habe ich gemerkt, ich hänge doch viel dran, an dem, was ich machen kann. Und wenn ich plötzlich nicht mehr kann, nicht mehr darf, es einfach nicht mehr geht, dann... habe ich emotional ein paar Wochen gerudert, wirklich. Ich habe heute ein paar Regeln, ein paar Pflöcke eingeschlagen, so nach dem Prinzip zu fragen, wie kommt die Liebe von Gott in mein Leben hinein, dass ich sie auch geniesse, von der Liebe leben, und wie gebe ich sie weiter. Und dort sind so Sachen, die sind persönlich, also ich, jeden Morgen bis Morgen bin ich im Bibellesen, Tagebuch schreiben, das ist ein wichtiger Aspekt. Dann Wir zwei haben seit einiger Zeit, machen wir am Samstagabend so eine Sonntagsbegrüßung, so wie die Juden eine Sabbatsbegrüßung machen zusammen. So vielleicht 40, 45 Minuten, so eine liturgische Art, um wie Punkt zu setzen. Dann sagen so, jetzt ist Sonntag, jetzt tun wir die Welt nicht verändern, 24 Stunden, sondern geniessen, dass Gott uns versorgt. Das ist in den letzten Monaten und so anderthalb Jahren ein ganz wichtiger Moment geworden, auch gerade in Krise. Und zum anderen, dass ich mir gut überlege, wo investiere ich, welche Beziehungen, welche Menschen habe ich. Welchen möchte ich die Liebe, die ich von Gott bekomme, weitergeben? Also ich bin viel mit der Frage unterwegs, wem kann ich heute etwas Gutes tun? Aber es gibt auch Leute, die, wenn ich müsste entscheiden, wo ich weiss, denen gebe ich dann Priorität. Ja. Also es ist so ein Versuch, Liebe zu empfangen, Liebe weiterzugeben, das ist so ein bisschen wie die Faustregel, zu schauen, dass ich Sachen mache, dass beides passiert.
Gut, das also mal zu der Person. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Thema, emotional oder als Person, geistlich, wenn man auch immer will, reifen durch Krise oder in Krise, ist unser Thema heute. Hast du gerade eine Krise? In welcher Krise bist du gerade unterwegs? Singular oder Plural?
Ja, eine ist gerade vorbei. Es gibt Leute, die am Sonntagmorgen sogar 10% von ihrer Geschwindigkeit spenden.
Okay.
Weißt du, wenn du 80 könntest fahren, nur 72 fahren oder so. Also, aber das ist jetzt vorbei. Okay. Wir sind eigentlich zu spät abgefahren.
Er ist spät gekommen.
Darum hat es ein bisschen Krise, ein bisschen Stress oder so.
Ja gut, ja. Okay.
Hey, es gibt andere Sachen, die uns mehr beschäftigen. Monika hat seit letztem Sommer wieder Krebs und das mal nicht so mit guter Perspektive oder also nicht medizinisch wird es nicht heilig geben, sondern es wird ein Versuch sein, das zu bremsen und vielleicht zu stoppen vorübergehend. Das hat, also, ja, natürlich ist das eine Krise. Also letzten Sommer sind viele bei mir, in mir, viele Vorstellungen von unserem gemeinsamen Leben, was künftig möglich ist, was nicht mehr, was schon Geschichte ist und ich denke, dass wir es noch machen und so, sind einige Sachen gestorben. Also Krise, es gibt so eine akute Zeit und nachher im Moment ist das einfach wie eine, wo einfach, die ist installiert oder es ist einfach immer ein Thema, die Frage, wie wird es sein, wie wird es weitergehen. Eigentlich ist das immer so, dass man es nicht weiß, aber wir glauben manchmal, dass man es weiß. Jetzt wissen wir, dass wir es nicht wissen und dass irgendetwas sich tun ist. Also mit dieser Unsicherheit umzugehen und kenne ich, das ist etwas, was mir schon noch schwerfällt, weil ich so einer bin, der ständig einen Plan machen ist und irgendwie in künftigen Szenarien lebt. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Leiter geworden von verschiedenen Bereichen, jetzt darauf zu verzichten, Pläne zu machen, mittel- und längerfristig, sondern versuchen, hier und heute zu leben. Ja, das ist nicht immer, fühlt sich nicht immer an wie eine Krise, aber es ist natürlich etwas, das wie neu ins Leben gekommen ist, innen ist und jetzt doch, das kannst du nicht berücksichtigen, wir müssen mit dem Lernen umgehen. So, das klingt manchmal besser, manchmal weniger. Und dann gibt es andere Sachen, die aktuell, wenn man im Bereich Weiterbildung jetzt ein gewisses Angebot macht und nachher so mit Herzblut und Leidenschaft, wenn man denkt, das ist wichtig und eine hohe Überzeugung hat, und glaubt, das wird funktionieren, dann funktioniert es nicht, kann man keine Anmeldungen, kann es nicht erklären und so. So Zeug gruselt mich immer noch. Also das ist dann, ja, zwischen, fühlt sich das so wie eine Krise an.
Wie lernst du aus Krisen? Oder wie schlägst du Profit daraus?
Ja, also es gibt so, ob ich das kann, ob es gelingt, ist immer eine Frage von Haltungen, von Erwartungen, die man kultiviert. Ich probiere die Haltung einzunehmen. Krise muss nicht heute gelöst sein. Ich muss sie nicht heute verstehen, ich muss nicht heute Lösungen haben. Das hat Zeit. Um den Druck wegzunehmen, ich habe also einen Wunsch, wenn etwas ist, um das möglichst schnell ändern zu können, irgendetwas hebeln, irgendetwas machen, dass das aufhört oder dass man Lösungen findet. Das gibt es oft nicht. Oft lang nicht, oft überhaupt nicht. Zu sagen, es muss nicht heute gelöst sein, das hilft mir schon, mal jetzt ein bisschen ruhig zu werden oder ein bisschen gelassener und den Glauben zu kultivieren, dass Jesus Kontrolle hat über unser Leben, über sogar über Geschichte, die Weltgeschichte, dass er Kontrolle hat und vor allem, dass er präsent ist, dass es nichts gibt, was er jetzt nicht mitfühlt, mitsieht, dass er voll mit drinnen ist. Das ist so eine Haltungsfrage. Und nachher probiere ich ich muss dann analysieren und probieren zu verstehen, was läuft eigentlich in mir ab, herzuschauen. Dann schreibe ich Haufen Zeug in mein Tagebuch, was zum Teil nicht Sinn macht. Ich schreibe es einfach mal und das hilft mir, zum vielleicht Wort zu finden mit der Zeit, über Tage oder die Woche vielleicht auch Sachen besser zu verstehen. Dann lese ich das vielleicht mal wieder, so ein paar Wochen, ein paar Monate darüber rein, was ist eigentlich passiert in meinem Leben. Also das Tagebuch ist ein wichtiger Aspekt und ich rede heute schneller darüber, was in mir gerade abgeht. Also jetzt nicht so ein ganz unmittelbar erster Moment muss das sein, aber ich mache es an einem Beispiel fest. Vor einem guten Jahr bin ich in Basel da, das hat nicht mehr Krishona zu tun, in einer Stiftung, im Stiftungsrat gewesen, bin dort Stiftungsratspräsident gewesen, das dritte. Und dann habe ich gemerkt, irgendetwas ist im Busch, ein paar Sachen müssen wir tachlos reden und auf den Tisch legen. Beim Namen nennen, und dann hatten wir eine Sitzung, gehabt, 12. Jänner, ich weiß noch genau. Und dann sind die anderen zwei gekommen und haben mir am Anfang vor der Sitzung gesagt, sie fallen mir raus. Ich habe geistlich und menschlich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe voraus den Eindruck gehabt, also wie selten muss ich sagen, dass sie weiss, was jetzt Jesus von mir will und was jetzt dran ist zu machen und zu reden und wie. Wir haben auch Leute, die uns begleiten, also im Gebet, und die habe ich auch einbezogen, die auch dazu beiträgt, dass das Bild sehr klar ist worden, was jetzt muss ich. Ich habe nicht gerne Konflikt, aber ich wusste, jetzt muss er auslösen. Und jetzt muss ich auf den Tisch legen, das soll fair passieren, das soll lösungsorientiert passieren, aber jetzt muss es sein. Es ist alles andere passiert. In dem Moment, wo das passiert ist, habe ich, und nicht nur in dem Moment, sondern auch in den Tagen und Wochen nachher, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, Jesus hat mich versäckelt. Er hat mich im Stich gelassen. Hat mich auf etwas irgendwie antizipiert und es ist komplett anders rausgekommen. Es hat mich sehr irritiert. Und menschlich war es so eine sehr irritierende Erfahrung. Und dann habe ich mir gemerkt, es ist so eine... Ein Teil war es Resignation, die sich so angekündigt hat und gesagt, ich lasse mich nie mehr in ein Gremium wählen oder nehme nie mehr einen Leitungsjob an. Das war es jetzt. Also es ist so die Resignation, würde ich dem sagen, so Ansätze. Und das andere ist so eine... Zynisch bin ich geworden, im Blick aufs Betten. Ich merke, eigentlich lohnt es sich nicht, konkret zu beten. Dann hängst du so drin, wenn ich jetzt drin hänge und so, und habe mich ganz schwer tun, über längere Zeit zu beten und mich zu wagen, konkret zu beten. Ich glaube, ich bin heute noch nicht ganz mutig wieder. So. Aber ich habe von Anfang an darüber reden drüber und andere haben mich gefragt, wie es geht, oder irgendwie zufällig ist zu reden darauf gekommen. Dann habe ich gesagt, was in mir abgeht, was im Moment ist, und habe immer gesagt, wo ich hin will. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt in einer Krise, mir zu überlegen, was will ich denn lernen, oder wo will ich herkommen. Und dann habe ich immer auch gesagt, ich will nicht resignieren, also ich will nicht plötzlich zurückhalten und sagen, ich bringe meine Begabungen nicht ein, wenn sie gebraucht werden. Das werde ich nicht bleiben, aber im Moment bin ich es nicht. Ich hatte keine Mut und bin ich frustriert, resigniert. Und das mit dem Zynisch, ich will auch nicht zynisch bleiben, ich will Jesus auch nicht in Verruf bringen. Ich will auch nicht Leute animieren, nicht mehr zu beten und sie noch zu bestärken drin, dass Jesus sowieso nicht lässt und so. Aber genau das läuft in mir ab. Aber ich will wieder mutig sein, zu beten, konkret zu erwarten von Jesus in Situationen, wo ich stehe. Und das ist ein Teil vom daraus lernen, sehr ehrlich zu sein, ehrlich beim Namen zu nennen und nicht fromm, also so ein bisschen fromm mit einer frommen Soße drüber und Jesus wird schon gut machen und so, sondern sagen, was in mir abgeht, aber was ich mir auch wünsche von Jesus, von Menschen. Also, und dann ist es wie innere Verpflichtung, wenn ich sage, dorthin will ich wachsen. Also ich rede nicht nur über das, über die dummen Leute und über was im Moment kaputt ist in mir, sondern über das, wo ich heranwachsen will. Und das nimmt im Ganzen so eine unselige Dynamik, ein unseliges Gewicht. Ich kann es ja nicht lösen und ich habe wirklich über Monate, ich habe zum Beispiel dann mir entschieden, nicht zu kämpfen. Ich habe mir zuerst noch überlegt, soll ich einen Anwalt kontaktieren, einen, der im Stiftungsrecht eine Ahnung hat, kann man den Präsidenten einfach so rausschiessen. Aber ich habe gleich gemerkt, also eigentlich schon innerhalb Minuten gemerkt, kämpfen. Es nützt gar nichts. Wenn ich noch gewinnen am Schluss, wenn es noch ein Recht gäbe, zum Bleiben, dann wäre alles Vertrauen weg und wir hätten gar nicht die Möglichkeit, zusammen zu arbeiten. Und es würde niemandem dienen, auch niemand in dieser Stiftung und so. Also ich würde nicht um mich kämpfen. Das habe ich schnell entschieden. Ich will auch nicht gegen diese Leute kämpfen, sondern ich kann von diesem Tag an, das mache ich bis heute, jedes Mal, wenn mir diese in den Sinn kommen, dann segne ich die und klemme ab, innerlich. Das hat sich bewährt.
Danke vielmals für die Praxis oder einen Einblick in deine Erfahrungs-, also praktische Erfahrung. Mache ich schnell einen Sprung zu der Theorie. Ich kenne dich ja schon länger und du bist schon länger mit dem Thema emotional-geistlich reifen unterwegs. Also wie bist du auf das gekommen? Was ist da? Emotional klingt ja jetzt nicht so fromm.
Also reifen ist ja vielleicht ein allgemein, also das sollten wir glaube ich auch wissen. Und haben alle irgendeine Vorstellung, mehr oder weniger konkret, dass man geistlich reift. Ich bin fromm aufgewachsen, also ich kenne das Frommsein von Jugend auf. Und dann als Pastor bin ich manchmal auch ein bisschen ernüchtert gewesen, dass Leute lange Zeit Christ sind, Jahrzehnte, aber man nicht viel sieht von Lebensveränderung. Die Konflikte noch immer gleich blöd, also einfach nicht keine Lösungen, sie können die Zeit nicht loslassen. Charakterliche Sachen, die sich nicht verändern, das hat mich manchmal schon frustriert. Oder manchmal kann ich mich in einer Bibelstunde, wo ich mal gefragt habe, wie versöhnt ihr euch? Wie macht ihr das praktisch? Und es war einfach still. Es kann irgendwie nicht sein, dass man nach 20, 30, 40 Jahren Christen nicht weiss, wie man sich versöhnt und wie man vergibt und wie man dazu kommt und was man verschreiben muss. Ganz so. Und dann haben wir bei Krishona haben wir so 2007 eine eindrückliche Erfahrung gemacht, eine geistliche Erfahrung im Leitungsteam, wo wir wie so zwei Bibeltexte aufs Herz gelegt bekommen. Wir haben das als geistliches, als Reden von Gott, als Reden vom Heiligen Geist deutet. Und eine Stelle war aus Jesaja 61 und dort steht ganz viel von Lebensveränderung. Also wenn die Stelle tut Jesus später auf sich bezieht, sie gesandt, gute Botschaft zu bringen, gebrochene Herzen zu verbinden, Leute, die gefangen sind, dass sie die Freiheit anzukündigen, Trauernde, dass sie wieder können loben, dass sie wie Bäume von der Gerechtigkeit werden, also wo Gottes Handeln ihnen sichtbar wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Dann habe ich 2010, weiss ich noch, haben wir eine Konferenz gehabt, da haben wir das Thema Reife aufgegriffen und musste ein oder zwei Vorträge haben, Referat zum Thema Reife, und dann bin ich auf das Buch gestossen, im Vorfeld schon von Piz Gazzero, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und dann habe ich eine Sprache gefunden, Worte gefunden, um zu verstehen. Ich war zuerst mal selber sehr betroffen gewesen und ich merkte, oh Moment, das gibt es noch ein paar Sachen zu lernen. Aber so ein bisschen, dass wir haben grosse Ideen, grosse Worte, Sachen glauben, aber emotional, wir haben nämlich manchmal wie einfach unreife Teenie, die einfach nicht zum Alter und nicht zur Lebenserfahrung passt, zur Glaubenserfahrung passt. Und weitere Bücher von Pete, von seiner Frau, von Jerry, habe ich eins gelesen, wo mir sehr geholfen hat. Dann haben wir das gerade sehr einmal eingeladen, wo beide zusammen zu einer Konferenz haben weitere gemacht. Also es ist so wie ein roter Faden eigentlich, so in den Erfahrungen von den ganz vielen Jahren. Es ist so entscheidend, dass der Glaube, dass unsere neue Identität und für Jesus, dass die Knochen kommt, dass das irgendwie in unserem Leben auch sichtbar und beobachtbar wird. Und wenn das nicht passiert, ich glaube, das nicht verändert die Christen. Also wenn wir nach 20, 30 Jahren immer noch gleich blöd tun wie vorher, wo wir Jesus nicht kennt haben, dann immunisieren wir, suchen die Menschen für das Evangelium. Die können wir nicht bei uns suchen. Die sagen, die sind komisch oder die sind dumm, da gibt es keine Lösung. Das kann einfach nicht sein, wenn wir zu Christus gehören. Und darum ist das mir so wichtig. Oder jetzt im Zusammenhang mit Hauptamtlichen, mit Pastoren, mit Pastorinnen und so. Die allerwenigsten scheitern, weil sie theologisch nicht kompetent sind oder nicht können theologische Themen gescheit angehen oder sich eine Meinung bilden und argumentieren, sondern wenn sie scheitern, scheitern sie, weil sie nicht mit anderen Leuten umgehen können, weil sie nicht mit Kritik umgehen können, weil sie nicht gelernt haben, dass man in dieser Unterschiedlichkeit aus dieser kann gewinnen kann, sondern das immer als Bedrohung anschaut und so. Und darum investiere ich mich heute in diese Themen, oder immer, jetzt eigentlich schon seit langem und immer noch ein bisschen konzentrierter. Auch für die Studien im Moment biete ich so Kleingruppen an, wo wir über das reden, mit der Idee, dass sie lernen, alle Erfahrungen, die guten, aber auch die schwierigen, an denen zu wachsen, dazu zu lernen, über sich, über das Miteinander, über Jesus, über das Reich Gottes. Es geht vor allem um Qualität, nicht um Formen oder um Tricks und Konzepte. Vielmehr geht es um persönliche Qualität.
Und wenn es in die Knochen gegangen ist, wie du jetzt vorher gesagt hast, wann ist man denn emotional und geistlich reif?
Das ist man nie. Also man ist immer am Reifen. Also es ist nicht ein Zustand, sondern ich glaube, es ist eher ein lebensrichtiger Prozess, dass man irgendwie dran ist. Aber ich glaube, Leute, die geistlich emotional reif sind, also aus dieser Identität aus dem Leben und auch emotional die Sachen, die sie erlebt haben, mit denen bewusst umgehen, können zurückschauen in ihr Leben, ohne dass sie sich Schmerz oder Wehmut oder schämen für das, was war, sondern es war. Und sie haben eine Freiheit. Vielleicht könnte man sagen, ein Stück weit der Frieden mit dem, was war, weil sie den Frieden bekommen haben. Nicht, weil alles gut gegangen ist, aber sie können irgendwie gut zurückschauen. Reife Leute in dem Sinn sind auch Leute, die wissen, was sie denken und was sie empfinden, also ihre innere Wirklichkeit sehr, sehr bewusst wahrnehmen und auch Verantwortung übernehmen für ihr Denken, für ihre Emotionen und ihr Verhalten. Also die werden nicht ständig Schuldige suchen oder Leute anklagen, die jetzt etwas falsch gemacht haben und darum haben sie es so schwer, sondern sie werden mit der Zeit, das ist schon ein Prozess, es geht ja nicht, es ist ja nicht um einen Schalter drehen, also sie werden Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Leben und gestalten und nicht sagen, ich bin Opfer von irgendwelchen dummen Leuten oder Umständen oder so. Und sie werden ihr Leben teilen, also sie werden über das reden, das macht jetzt vielleicht nicht jeder auf der Bühne vor, aber sie werden über das reden, was sich bewährt hat und Anteil geben an dem, was sie erleben. Ich sage heute hoffentlich auch an dem, was sie nicht erleben. Weil wenn wir nur über das reden, was funktioniert, dann schaffen wir nicht Räume, wo man mit Schwachheit, mit Verzweiflung, mit Blödsinn, den man gemacht hat, kann. Also man darf es dann nicht sagen, wenn nur das erzählt wird und das teilt wird, das funktioniert. Ich glaube, wir sollten das Leben noch viel mehr teilen und das machen reife Leute auch in den Sachen, wo sie noch keine Lösung haben, wo sie vielleicht noch knietief im Sumpf stehen.
Helfen aus deiner Sicht Krisen immer zur Reifung oder... Also ich beobachte bei mir manchmal werde ich auch, wie du vorher gesagt hast, zynisch oder bitter. Also helfen Krisen automatisch, so, dass man da, wenn man durchgeht, dann reift?
Also ich würde sagen, es gibt sicher von der Art, wie man gestrickt ist, so ein bisschen als Persönlichkeit, bei den einen würde ich vielleicht sagen, macht es nicht so Probleme oder die sind vielleicht schneller wieder positiv getroffen oder so. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich automatisch passiert. Automatisch passiert eher, dass man aus Erfahrungen, die man macht, schwieriger, dass man dann vielleicht seine Erwartungen zurückschraubt, also so Bausteine von der Resignation sammelt. Was ich jetzt bin ich auch gut 60 und ich sehe auch Leute, die ich mit noch unterwegs war, wir haben zusammen gearbeitet, ich sehe Leute in meinem Umfeld, also jetzt auch Ältere oder so, Leute, die jahrelang, jahrzehntelang sich manchmal in den Gemeinden noch engagiert haben, mit Leidenschaft und das war ganz viel, ganz wichtig und so. Dann sind sie aus der Leitung raus, haben jetzt nicht mehr die Verantwortung und so. Es sind also erschreckend viele irgendwo erwartungslos geworden, auch zynisch. Gegen alles Fromme und finde schnell mal alles Fromme über das. Ich glaube, man muss automatisch passiert das nicht. Passiert vielleicht eher, dass man zynisch wird oder dass man resigniert oder die Erwartungen oben abschraubt. Reifen ist, glaube ich, schon etwas, was geschieht, wenn man bewusst mit den Sachen umgeht und Verantwortung übernimmt. Aber das eben im Blick auf das, was Christus für uns ist, was wir haben als Kind von Gott. Und so versuche ich, ihrem Leben richtig zu geben und Sachen zu lernen, die zu lernen sind. Aber automatisch geht es vermutlich eher in die falsche Richtung.
Also wenn es automatisch von selber nicht geht, kann man konkrete Sachen machen, damit schwierige, herausfordernde Situationen im Leben, die man eigentlich nicht mag oder hasst, dass da trotzdem zur Reifung, dass man weiterkommt auf dem Weg. Gibt es konkrete Massnahmen, die man treffen kann?
Ja, man kann schon einiges tun. Also einmal sich eine Vorstellung gewinnen, was ist denn das, eine reife Persönlichkeit? Was ist reife? Wie sieht das aus? Und so ein bisschen Kriterien oder so ein bisschen Marker von reife oder von unreife, dass man möglichst eine konkrete Vorstellung gewinnt. Für mich ist eine Definition von unreife, Wenn ich in wichtigen Momenten mit mir selber beschäftigt bin, statt dass ich liebe. Dass ich für einen anderen schaue, was braucht er und ihm das geben, wenn ich kann. Oder umgekehrt, wenn ich es positiv sage, Reife zeigt sich in dem, dass ich in wichtigen Momenten, jetzt müssen wir noch wichtige Momente definieren, wenn ich Menschen begegne, wenn Menschen Hilfe brauchen, wenn Menschen suchen, Fragen sind, ja, Unterstützung brauchen, dass ich eben nicht Angst um mich habe und ob ich es schaffe oder ob ich jetzt zu kurz komme oder nicht, sondern das wäre so das Beschäftigen mit mir selber. Mache ich es richtig? Gibt es nicht andere, die besser sind? Einfach so die Klassiker, oder? Sondern dass ich sage, hey, jetzt mache ich, was ich kann. Jetzt schaue ich, kann ich etwas beitragen, dass der andere mehr Raum zum Leben bekommt. Das wäre für mich ein Ausdruck von Reife. Also, dass man sich eine Vorstellung gewinnt. Und dann, aber auch sehr ehrlich, und das, um das herum kommen wir, glaube ich, nicht, sehr ehrlich unter die Oberfläche schaut bei ihm selber, was geht eigentlich in mir ab, an Gedanken, an Emotionen, und ehrlich dazu stehen. Auch sich Gedanken machen über die eigene Prägung. Wenn man versteht, woher man kommt. Unsere Prägung ist so etwas Dominanz. Wir sagen ja manchmal auch, Prägung ist nachhaltiger als Überzeugung. Man kann auch tolle Ideen haben, die richtigen Bibelverse zu einem wichtigen Thema, aber Prägung wird, wenn wir wahnsinnig unter Druck kommen, vermutlich eher durchschlagen, als dass wir unseren Überzeugungen folgen, wenn es ganz heiß wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, woher kommen wir, was hat uns prägt, kulturell, unsere Herkunftsfamilie ist vielleicht die stärkste Prägung, mal heranschaut. Oder heranschaut, was bin ich für eine Persönlichkeit, wo liegen die Stärken, wo liegen die Ressourcen, die ich als Persönlichkeit habe, und wo liegen vielleicht auch die Schlagseiten oder Bruchstellen, und wo brauche ich Unterstützung. Also, dass ich ein bisschen bewusster kann mit mir umgehen und nachher auch schneller weiss, was ich wirklich brauche. Und dann, glaube ich, ist es noch wichtig, und das ist so eine Erfahrung, die ich die letzten über 20 Jahre gemacht habe, ich habe für mich mal eine Antwort definiert auf die Frage, was will ich unter allen Umständen für einen Mensch sein. Das zeigt mir eigentlich an, in welche Richtung ich wachsen will. Und diese Vorstellung zu haben, die hat mir jetzt gerade in Krisen und auch die Veränderungen, die beruflichen und so, vor allem auch die Geschichte, die wir schon da strukturell verändert haben, mit Jobs dann nicht mehr gegeben hat und so. Das war doch eine relativ heftige Geschichte gewesen, die Jahr. Und da hatte ich trotzdem eine Orientierung gehabt. Wenn ich die Umstände haben wir die Lösungen, die Antworten nicht gegeben, die Leute haben mir sie nicht können geben. Ich habe nicht gewusst, wie es dann weitergeht und was. Manchmal haben mich auch Leute frustriert. Habe ich das Vertrauen verloren in Leute und so. Und das, die Vorstellung, was ich unter allen Umständen für einen Menschen sehe, hat mir eine Vorstellung gegeben, wie ich mich bewegen will, wie ich mich orientieren will. Das ist jetzt also in Kurzform ein paar Sachen, die ich glaube, die können wesentlich dazu beitragen, dass ich lerne, so Prozess, Reifungsprozess zu aktivieren und zu gestalten.
Bevor ich zu diesem Teil die letzte Frage stelle, möchte ich euch bitten, Band, dass ihr vorkommt und euch schon mal installiert. Wir werden nachher auch einen Moment von der Begegnungszeit haben. Ich werde dann nachher noch erklären, nochmal zu dir zurückkommen. Also wenn man wirklich, wir sind da ein bisschen unter uns jetzt familiär, ich sage es auch gerade direkt, wenn man mal so richtig in der Scheiße steckt. Also es ist wirklich übel. Mir löscht es dann amigs ab, oder ich sehe dann wie nichts mehr. Und ich habe mal von einem Kollegen, der ist Psychologe, habe ich mal gelernt, Stress macht dumm. Also im Sinn von, wenn man so unter Druck ist, hat man nur noch einen Tunnelblick, man sieht nicht mehr vorwärts. Was hilft, dass man dann nicht umkippt oder ganz aufgibt, eben in diesem massiven Druck? Und du hast also Situationen, du hast zwei, drei Situationen erzählt. Stellen wir jetzt vor, gerade diese Situation mit dem Stiftungsrat, oder? Wenn du an eine Sitzung gehst und wirst einfach abgesägt, dann bist du schon mal ein bisschen herausgefordert. Was macht man, dass einem nicht, dass man nicht Flinten ins Korn wirft in dieser Phase?
Also ich höre nicht auf, morgen beim Morgen die Bibel lesen und ein Tagebuch zu schreiben. Also nicht sich entfernen, sondern sich dem aussetzen, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Das eine, das andere ist, wir haben oben auf der Krishona unter der Woche Gottesdienst, am Ende morgen fangen wir mit einem Abendmahlsgottesdienst an, eine halbe Stunde, wenn das Semester läuft. Und am Mittwoch vor dem Mittagessen haben wir so 3-4 Stunden einen Gottesdienst, der die Studis gestaltet, dort bin ich dabei, ob ich Lust habe oder nicht. Also, dass ich auch anderen zulasse, das ist für mich wichtig. Und dann im Gespräch bleiben. Im Gespräch bleiben mit Leuten, ich muss nicht mit allen darüber reden, ständig. Aber im Gespräch bleiben Weil genau wegen dem, der Tunnelblick, mir die Wahrnehmung ist eingeschränkt, mir versteht natürlich ganz einen Haufen nicht. Und ich traue mir auch nicht selber nicht so recht über den Weg, wenn ich so im Stress bin und dann im Gespräch bleibe. Aber mit Leuten, die nicht, manchmal ist man dann überfordert, oder jetzt die gesunde Krebsgeschichte, und so sind manchmal Leute überfordert und wissen dann nicht, was sagen und sagen dann gar nichts, oder irgendwie wissen nicht, kann man darüber reden oder kann man nicht darüber reden. Ich finde, darüber reden ist auf Anfang gut, aber mit Menschen, die subjektiv empfundene Wirklichkeit von mir einfach mal akzeptieren und nicht mit Rationalisierungen und Objektivierungen probieren, zu sagen, das ist nicht so schlimm und so. Also wenn jetzt irgendwie, jetzt kann man sagen, die Kranken, die sind viele Leute krank und es gibt Leute, die haben es noch viel schlimmer, selbstverständlich, und Ukraine, das hilft in dem Moment nicht, wo es einem voll verwirrt und einem völlig betrifft. Es braucht dann Leute, um mit solchen Leuten im Gespräch zu bleiben, die das akzeptieren, dass das jetzt so gross ist und so schlimm, und nicht probieren, das irgendwie zu minimieren und irgendwie, das ist eben alles nicht so schlimm und so. Und das andere, es braucht Gespräche mit Leuten, die nicht schlimme Geschichten von ihren Freunden und Bekannten und Verwandten und aus der Zeitung erzählen, wenn ich sage, ich habe ein Problem. Das ist so etwas, und ich kenne natürlich Leute, die ich dann mit einer Woche reden kann, und ich kenne auch Leute, die ich mit einer nicht rede. Und wenn man jetzt umkehrt, ich will für Leute auch da sein, und tatsächlich, wenn jetzt einer am Sonntagmorgen seine 10% von Geschwindigkeit spendet und sich dann aufregt, will ich das ernst nehmen, dass es nicht bewegt und dass das für ihn Stress ist und so. Und nicht sagen, nimm es mal zur Kenntnis und hör mal, probier zu verstehen und probier nicht zu erklären. Also das im Gespräch bleiben, damit der Tunnel, damit die Perspektive, der Horizont wieder grösser wird.